Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast über ein achtsames Miteinander, Beziehungsende und Neustart. Hier sprechen wir über Kommunikation, Gefühle und rechtliche Aspekte in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit neuer Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in einem Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönlichen Herausforderungen gerade vor dir liegen, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg.
Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele von euch betrifft oder zumindest betroffen hat. Das ist das Thema Trennung und Selbstwertgefühl. Das heißt, wir gucken uns die Frage an, wie kann man nach einer Trennung wieder zu Selbstvertrauen und zu Selbstliebe finden?
Und wir gucken uns erstmal an, was ist überhaupt das Selbstwertgefühl, was macht das aus?
Genau, denn im ersten Schritt sprechen wir über Nominalisierung hier an der Stelle, nicht? Also wieder ganz viel Nebel in Tüten über Begriffe, die nicht definiert sind und wo jeder so seine eigenen Bilder im Kopf hat an der
genau.
Stelle.
Genau, wir haben uns im Vorfeld nämlich darüber unterhalten und haben gesagt, Selbstwertgefühl ist ja an sich kein Gefühl. Wenn ihr unsere Folge Nominalisierungen, wir könnten sie ja in den unten auch nochmal verlinken, anhört, dann ist es ja ein Substantiv. Und wenn ihr hinschaut, ist ja dieses Selbstwertgefühl als Gefühl, werdet ihr das nicht in eurem Körper finden. Also was genau macht dieses Selbstwertgefühl nun aus?
Ja, Selbstwertgefühl ist eine Mischung aus anderen Gefühlen, nicht? Ist eine Wahrnehmung von dir selbst, von dem, was du kannst. Und wird letztendlich gefüttert und setzt sich zusammen aus Erfahrungen, die du machst im Alltag und in diesen Erfahrungen Gefühle erlebst. Und diese Gefühle entweder positiv sind oder negativ sind für dich in der Wahrnehmung. Und daraus definiert sich dann eben für dich dein Selbstwertgefühl. Also das Gefühl in dir, etwas leisten zu können oder nicht zu können, gut zu sein, zu genügen oder auch eben nicht.
Und wenn wir mal drauf schauen, woher kommt dieses Gefühl, geliebt zu werden, etwas zu können, etwas nicht zu können, uns nicht als genug zu finden, dann schauen wir wieder zurück in die Kindheit.
Natürlich.
Das sind die ersten Phasen in unserem Leben, die für uns und unsere Entwicklung ganz, ganz wichtig sind. Da lernen wir das Gefühl, Dinge wirksam bewegen zu können, wenn wir klein sind und krabbeln, unsere Eltern uns auf den Weg schicken und wir durch die Wohnung krabbeln und schon mal die Schranktür aufmachen und die ganzen Tupperdosen rausziehen und irgendwas damit basteln und machen. Und dann hängt es natürlich davon ab, ob immer vielleicht Nein gesagt wird oder jemand im Hintergrund steht, um Gottes Willen, das ist gefährlich. Auch wenn wir als kleines Kind im Krabbelalter diese Worte noch nicht verstehen, aber es macht was mit uns in dem Moment. Es bleibt im Körperbewusstsein stecken und wir verinnerlichen es im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und gleichermaßen zieht sich das durch, auch im Kleinkindalter, wenn es dann weitergeht. Und man wird vielleicht nicht gelobt an der einen oder anderen Stelle, das machst du nicht gut genug oder guck mal, dein Freund macht es viel besser oder dein Bruder, deine Schwester ist viel besser. Es werden Vergleiche gezogen und in diesem Vergleich verliert man immer. Und egal, wie man sich vergleicht, bleibt man immer der Schlechtere. Das macht dann an der Stelle aus, dass man sich nicht gut genug fühlt, vielleicht auch nicht geliebt gefühlt, genug geliebt gefühlt. Und auch die Frage des Dazugehörens kann da auch mit einer Rolle spielen. Gerade ja, wenn es denn um Gruppen geht, im Kindergarten oder hinterher auch in der Schule. Das sind so die Zeiten, wo ich dann sehen und erfahren kann, gehöre ich dazu, was macht das aus? Dann wird auch wieder die Frage des, fühle ich mich geliebt, auch mit tangiert. Und das sind sozusagen ganz entscheidende Weichenstellungen.
Ja, unter anderem, genau. Mhm. Also ganz viele Themen gibt es, die in der Kindheit vorbeikommen können. Und aus meiner Erfahrung müssen es gar nicht immer diese drastischen sein oder diese sehr, sehr deutlichen Themen sein, die du gerade beschrieben hast. Es sind eben manchmal auch zufällige, in Anführungszeichen, Sätze, die gesagt werden von jemandem und die irgendwie was auslösen. Also Sachen, die gar nichts wirklich mit Ängsten oder mit Selbstwert oder so zu tun haben, sondern einfach Dinge, die Kinder aufnehmen und die aus denen Kinder sich dann ihre Wahrheit bauen und die dann das ganze Leben über gepflegt werden, solche Sätze. Und wo immer wieder Beispiele gesucht werden und manifestiert werden im eigenen Leben, um diese Glaubenssätze, die in der Kindheit gestreut wurden, zu nähren, bis sie dann eben irgendwann so fest im Leben, im Denken verankert sind, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen im Alltag, nicht? Und es dann eben jemanden benötigt, der ja einfach mal den Finger drauf legt und zeigt, hey, schau mal dahin, wo kann das herkommen? Welcher Gedanke ist das, der dahinter steckt?
Und warum gucken wir uns das hier an? Um den roten Faden für euch zu finden. Einfach aufzuzeigen, dass, wenn ihr schaut heute, warum bin ich so kritisch mit mir im Umgang? Warum vergleiche ich mich vielleicht auch ständig mit anderen und bin dadurch ganz unzufrieden? Immer gucke ich auf die anderen, bin im Außen unterwegs, schaue sozusagen, wie ist es bei anderen, und das hinkt. Diesen Ansprüchen kann man ja nie Genüge tun. Man rennt etwas hinterher, was man ja niemals erreichen können wird. Das ist so ein bisschen wie Kaninchen und Karotte, und dann wird es schwierig miteinander. Mhm. Deshalb dieses, warum vergleiche ich mich ständig und habe dabei das Gefühl, nicht zu genügen, fange dann an, mich zu kritisieren, bin vielleicht besonders perfektionistisch oder im Umkehrschluss, vielleicht lasse ich die Sachen lieber liegen und fasse sie erst gar nicht an, weil ich denke, es lohnt sich eh nicht, ich schaffe das nicht, bin nicht genug, brauche ich gar nicht anfangen, die Arbeit. Da guckt mal hin, welche Mechanismen da bei euch greifen.
Mhm. Genau, und das kann eben auch gerade zum Ende einer Beziehung, also bei einer Trennung eben der Fall sein, nicht? Dass eben das Gefühl aufkommt, du hast es nicht geschafft, eine Ehe zu führen, du hast es nicht geschafft, eine Beziehung zu führen, du hast es nicht hinbekommen, so glücklich zu sein wie dein Nachbar, wie deine Schwester, wie deine Eltern. Du bist einfach nicht in der Lage dazu, dieses hehre und große Ziel Beziehung oder Ehe zu führen. So, und wenn wir da in den Vergleich gehen, genau wie du gesagt hast, Yvonne, dann können wir nur verlieren an der Stelle, weil es keinen objektiven Maßstab gibt an der Stelle. Und wir haben schon oft drüber gesprochen, wie viele Beziehungen gibt es, wie viele Beziehungen erleben wir, wo wir sagen, das taugt nicht als Role Model für die Kinder, was sich die Eltern dort an Beziehungen zusammenleben. Und ist es dann nicht besser zu sagen, hey, wir gucken mal, ob es noch was Neues, was Besseres gibt, als diesen Krampf hier weiterzuleben und das den Kindern als Beispiel mitzugeben. Nicht? Also das wird dann von außen ja oft sehr, sehr positiv bewertet, und wie es dann eben in der Beziehung aussieht, das sieht man von außen nicht. Und wenn man sich mit so einer Beziehung vergleicht, ist das vielleicht nicht der richtige Maßstab an der Stelle.
Man merkt ja, wenn es in der Beziehung anfängt zu kriseln, dann fängt man an, sich diese Fragen zu stellen. Derjenige, der aus der Beziehung raus möchte, fängt als erstes an, sich solche Fragen zu stellen. Mhm. Kommt eine Unzufriedenheit auf, gleichzeitig aber vielfach auch Scham und Schuld. Also so, das ist auch das, was ich hier auch im Büro ja immer wieder sehe und auch gut abfragen kann. Dieses Gefühl von Scham oder auch Schuldgefühlen ist da. Und sich das ganz bewusst zu machen an dieser Stelle, damit man da einen guten Umgang finden kann, damit die Zukunft gut gestaltet werden kann. Dann ist es gut, diese Punkte, die meines Erachtens auch sehr wichtig sind, auch für weitere Beziehungen, sich an dieser Stelle auch anzuschauen.
Ja, du kannst dazu nochmal die Folge "Warum kann ich mich nicht trennen?" hören. Da haben wir auch über diese Sachen gesprochen, nicht? Die jemanden davon abhalten, entsprechend einen Schritt zu machen, obwohl er in Gedanken vielleicht schon ganz lange so weit ist, sich trennen zu wollen. Aber genau diese Themen Schuld, Scham, Versagen und so weiter, da irgendwo das Handeln dominieren und deswegen dazu führen, dass man das sehr, sehr, sehr lange rauszieht.
Genau. Und ich glaube, auch in 7 Phasen der Trennung haben wir auch unterschiedlichste Gefühle in den unterschiedlichen Phasen der Trennung angesprochen und geschaut, wie ihr einen Umgang damit finden könnt.
Ja. Ja, warum trifft jetzt so eine Trennung das Selbstwertgefühl zu hart? Also das hat letztendlich mehrere Gründe nach meiner Beobachtung. Der erste ist natürlich dass da so ein Lebensbild irgendwo, so ein Lebensentwurf zerschlagen wird oder zerbricht, auseinanderbricht. Das heißt, es gab eine Story für das eigene Leben, die war vielleicht, vielleicht auch nicht, mit dem Partner abgeglichen. Man hatte eine ähnliche Vorstellung, wie ein Leben ablaufen soll, und zwar oft auch, wie es bis zum Ende des Lebens ablaufen sollte. Und
bis das der Tod uns schafft.
Genau. Und wenn dieser Film, den man da im Kopf hatte, den man vielleicht auch gemeinsam im Kopf hatte, sich nicht bewahrheitet hat, dann gibt es letztendlich eine Enttäuschung, nicht? Das heißt, der Täuschung, der man aufgesessen ist, der wird man jetzt hier beraubt oder entledigt. Und
ja. Ich finde, Enttäuschung ist was Wunderbares. Endlich darf man die Wirklichkeit so sehen, wie sie wirklich ist. Auch wenn das wehtun mag im ersten Schritt, denke ich, ach ja, da war eine Selbsttäuschung. Irgendwas war da nicht richtig, dass ich die Wirklichkeit nicht habe so wahrnehmen können, wie sie eigentlich ist.
Ja.
Also Freude bei Enttäuschung, Freude.
Ja.
Merken.
Ja, und dann bleibt auch eine Frage, wer bin ich jetzt, nicht? Was bin ich, wenn ich jetzt kein Ehepartner, keine Ehepartnerin mehr bin, was bin ich denn dann? Wer bin ich denn dann? Also ich will sagen, es fällt eine Rolle weg an der Stelle. Und diese Rollen, die haben wir in allen Bereichen des Lebens. Das ist eben nicht nur Partner, nicht nur Ehepartner, sondern das ist auch eine Rolle. Mutter, Vater, Freund, Arbeitnehmer, Kollege, Arbeitgeber, Unternehmer, Angestellter, Schwiegersohn, Schwiegermutter.
Die fürsorgliche Mutter für die Kinder.
Mutter, genau.
Ja, ja, dann die sportliche Freundin, was auch immer. Also
Vorsitzender im Sportverein, genau.
Ja, also im Sportverein, egal wo ihr seid, überall habt ihr ja eine bestimmte Rolle. Und schaut euch das doch einfach mal an. Vielleicht nehmt ihr euch mal ein Blatt Papier, malt sozusagen, skizziert euch als Person und schreibt doch mal rundherum eure ganzen Rollen. Und dann überlegt ihr auch mal, was ihr mit diesen Rollen für euch verbindet, was euch in diesen Rollen wichtig ist und was ihr vielleicht da für Vorstellungen mit verbindet, aber auch vielleicht auch für Werte. Und wenn eine Rolle wegbricht, ist ja auch meistens der Verlust von Werten und dann kann es crashen an der Stelle, wenn man Werte verliert an der Stelle.
Ja, und dann würde ich mal hinschauen, was ist denn in dieser Rolle Ehepartner, Ehepartnerin oder Partner, Partnerin, ist ja egal, ob es eine legale Beziehung war, die getrennt wird oder nicht. Was bringt denn diese Rolle, was ist mein Rollenverständnis an der Stelle von dieser Rolle und wo kommt das her? Die Frage würde ich mir dann auch mal stellen an der Stelle. Wo konnte ich das beobachten?
Vielleicht ein bisschen wie im Film. Ihr könntet euch überlegen, was war mein Rollenverständnis dafür? Und schreibt euch mal eure alte Filmrolle auf. Überlegt euch, ne, wie habe ich sozusagen mein Drehbuch meines Lebens für mich geschrieben? Nur dann seid ihr auch in der Lage, wenn ihr euch das ganz bewusst gemacht habt, das Drehbuch für euch neu zu schreiben. Und dann zu überlegen, will ich diese Rolle, wenn ich jetzt hier rausgehe aus dieser Beziehung, möchte ich das so weiterleben? Schließlich bin ich hiermit ja unzufrieden. Ich möchte ja etwas neu gestalten. Wenn ich etwas neu gestalten will, wie muss ich es denn dann tun?
Ja.
So ein Drehbuch schreiben, finde ich, ist irgendwie was Fantasievolles. Das kann man auch mit Freunden mal beim Glas Rotwein. Das muss nicht fix und fertig sein. Das darf Freude machen, sich das zu überlegen.
Sehr, sehr schöner Hinweis, Yvonne, finde ich. Denn wir erleben das immer wieder. Wir haben im Vorwege auch darüber gesprochen. Du erlebst es in deiner Praxis und ich bei mir auch. Die Menschen wollen ja nach Möglichkeit Veränderung vermeiden. Warum? Veränderung ist anstrengend und in den gelebten Strukturen zu bleiben und immer das Gleiche zu tun, fällt uns leichter. Da sind eben weniger Gehirnareale betroffen, die da mitwirken müssen, wenn man immer das Gleiche macht. Man verbraucht weniger Energie, das ist also energieeffizient und deswegen liebt unser Gehirn das, immer das Gleiche zu tun. Nur, wenn wir das gleiche Role Model, die gleiche Rolle weiterspielen, nichts an uns verändern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das, was wir vorher in der Beziehung hatten, wiederbekommen, sehr, sehr hoch.
Ja.
Ich will sagen, wenn wir nicht selber an uns arbeiten und uns nicht verändern, werden wir genau das Gleiche wiederbekommen. Und zwar so lange, bis wir geschnallt haben, was es ist, was da eben stört, ja, und was und nicht richtig ist.
Dass es an uns liegt, es zu ändern. Mhm. Da kommt keine Fee und sagt, ich mache dir jetzt das Leben schön. Die Fee ist man einfach selber.
Ja.
Und zu wissen, ich muss mir die Dinge erst bewusst machen, die ich ändern möchte, bevor ich sie ändern kann. Der Mechanismus ist eigentlich ganz einfach. Und dann zu schauen, was brauche ich, um das zu ändern, ist, glaube ich, schön. Und es muss nicht anstrengend und schwer sein, sondern es kann ein Spiel sein. Es, ne, gestaltet dieses hier, dieses, wie schreibe ich meine neue Rolle neu, wie möchte ich mein Leben neu schreiben. Es soll ja schön werden am Ende des Tages. Es, ihr könnt euch auch ein Bild vorstellen. Ich finde ein Bild auch schön. Je nachdem, wie ihr mit eurem Leben gut umgehen könnt und mit der Fantasie, ist es vielleicht auch schön, sich tatsächlich das Leben wie eine weiße Leinwand vorzustellen und zu überlegen, so, das alte Bild ist so, mhm, und wie soll mein neues Bild jetzt aussehen? Mhm. Möchte ich tatsächlich morgens wie so ein gehetztes Kaninchen jeden Morgen aufstehen und da irgendwo stehen ohne Frühstück am Bahnhof und losfahren? Oder soll das vielleicht jetzt anders sein? Ne? Und wie gehe ich dann da mit den Kindern um? Wie möchte ich vielleicht auch meine Rolle zu dem vorherigen Partner, der Partnerin definieren? Wie kann ich mir das vorstellen? Da gehören natürlich immer zwei zu, gerade auch vielleicht im Konflikt. Und das sind solche Themen. Und da auch ganz bewusst mit umzugehen.
Ja, ja, diese Vision Board-Arbeit, die du gerade beschrieben hast, ist ja ein wesentlicher Teil auch des Coachings. Also etwas, was im Coaching-Prozess immer bei mir zumindest so ein bisschen parallel läuft, ist es, dass wir ein Bild kreieren. Wie wollen wir es haben? Wie geht das Leben eben in schön? Wie sieht das Leben der Träume aus? Desjenigen, der da kommt und gerne begleitet werden möchte. Und oft dauert es eine gewisse Weile, bis man überhaupt Bilder entwickeln kann, ja, und überhaupt Ideen entwickelt, wie ich denn das Leben gerne hätte, weil ich so sehr geprägt bin auf den Sachen, die ich in der Vergangenheit eben immer wieder gemacht habe, die ich in der Kindheit erlebt habe, bei anderen mir abgeguckt habe und so weiter. Und dann darf das Gehirn erstmal wieder in diese Vorstellung reinkommen und Bilder entwickeln, bevor man die malen kann an der Stelle.
Finde ich gut. Also so, ich kenne es selber auch. Also auch ich mag diese bildliche Arbeit sehr für mein Leben. Vielleicht magst du diesen Prozess der Vision Board Arbeit noch ein bisschen beschreiben, wie man sich das vorstellen kann, gerade wenn erstmal keine Bilder kommen und man vielleicht erstmal besorgt ist, um Gottes Willen. Jetzt gehst du zum Coach und holst dir Unterstützung und dann kommt da nichts bei mir. So.
Ja, die Erfahrung ist, dass da relativ schnell was kommt, wenn man anfängt, sich darauf einzulassen, dass da Bilder kommen dürfen. Und wir dürfen uns eben bewusst sein, dass alle Erinnerungen, alle Gefühle, alle Ziele, die wir haben, alle Vorstellungen, die wir haben, mit Bildern funktionieren. Das heißt, auch wenn du das nicht bewusst wahrnimmst, dass da Bilder in deinem Kopf sind, so sind die trotzdem da. Und dann gibt es eben ein paar Beispiele, die man sich anschauen kann. Also es gibt dieses berühmte Bild, denk nicht an einen rosa Elefanten. So, da kommt bei den meisten Menschen eben das Bild eines rosa Elefanten einfach an der Stelle. Und wenn ich dich frage, wie war dein Frühstück heute Morgen, dann nimmst du nicht bewusst die Bilder wahr, die vor deinem geistigen Auge auftauchen, und trotzdem sind da Bilder. So, und das kann man ein bisschen üben, das geht relativ flott, um dann da wieder reinzukommen in dieses Bilder sehen, Bilder wahrnehmen, Bilder erleben. Und bei manchen Menschen sind es gar nicht schwerpunktmäßig die Bilder. Wenn ich bevorzugt eben auf dem auditiven Kanal unterwegs bin, dann sind es eben vielleicht auch Dinge, die gesagt wurden, oder es sind Geräusche, die ich wahrgenommen habe. Wenn ich kinästhetisch unterwegs bin, dann sind es eben vielmehr die Gefühle, die ich wahrgenommen habe in bestimmten Situationen. Oder, und da haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen, wenn man eben olfaktorisch, also auf dem Nasenkanal sehr stark unterwegs ist, dann haben wir eben häufig Erinnerungen an Gerüche zu bestimmten Situationen. Auch das kann der Fall sein. So, und alles können wir, wenn wir uns so ein Vision Board gestalten, wenn wir also ein Bild uns davon machen, wie sieht meine Zukunft denn richtig aus, dann können wir all diese Aspekte einbringen an der Stelle. Und dann fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, wie kriege ich da Geräusche rauf oder wie kriege ich da Gerüche rauf auf das Bild? Brauche ich gar nicht. In dem Moment, wo ich ein Vision Board male, ein Bild male, bringe ich meine Gefühle mit in dieses Bild ein, und diese Verknüpfung zu den Geräuschen oder zu den Gerüchen, die laufen dann eben automatisch, weil ich es gezeichnet habe. Mhm. Ja, deswegen kann auch kein anderer für mich ein Vision Board malen, auch wenn ich sage, oh, ich will ein tolles Haus haben in Zukunft und deswegen male ich das auf mein Vision Board. aber ich kann keine gerade Linien malen, deswegen lasse ich es jemand anders malen. Wäre die Empfehlung, das dann lieber mit schiefen Linien zu machen. Es ist egal, wie es aussieht. Wichtig ist, dass das Gefühl, dass da das Herzblut in diesem Bild, in diesem Vision Board mit drin steckt.
Ist also eine ganz Idee, auch Bilder auszuschneiden und aufzukleben?
Kann man auch machen, genau. Man kann das damit vervollständigen. Man kann auch Wörter draufschreiben an der Stelle von Dingen, die man erreichen möchte. Wichtig ist, dass diese Wörter eben auch dann mit diesen positiven Gefühlen besetzt sind. Das heißt, wenn ich dir jetzt als Coach sagen würde, möchtest du Reichtum erreichen, dann schreib Reichtum auf. Dann kann das eben bei dir sein, dass du mit Reichtum was ganz anderes verknüpfst, als ich es tue. Und dann taugt das vielleicht nicht als Begriff. So, dann dürfen wir schauen, finden wir ein Wort, was für dich besser passt. Vielleicht Fülle oder Überfluss oder was auch immer dein Begriff ist an der Stelle, der eben besser dazu passt, um dieses Ziel zu visualisieren. Und das nehmen wir dann ins Vision Board rein. Und das kann dann auch ausgeschnitten sein, genau. Und wenn es wirklich, ich sag mal, ganz weltliche Dinge sind, ich sag mal, ich möchte eine bestimmte Rolex haben oder so, dann kann man das schon ausschneiden, genau dieses Ding, was man haben will, und das aufs Vision Board geben. Und wenn es Dinge sind, die ein bisschen unspezifischer sind, ein schönes Haus zum Beispiel, dann würde ich es immer malen, weil es dann eben mehr meinen Vorstellungen entspricht an der Stelle. Also konkrete Sachen kann man ausschneiden oder ausdrucken. Unkonkrete Sachen, die noch ein bisschen wachsen dürfen oder wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wie ich es haben will, die würde ich immer lieber malen.
Also und das Schöne ist ja, wenn man sich das, dieses eigene gestaltete Bild anschaut, die einzelnen Aspekte davon betrachtet, dann ist man sofort damit verbunden, weil man selber seine Energie, seine Gedanken, seine Liebe, seine Vorstellung von diesen Dingen damit eingebracht hat, vielleicht auch bestimmte Erlebnisse damit ja verbindet.
Genau.
Ne, mehr Reisen machen möchte, mehr, keine Ahnung, mit dem neuen Haus, vielleicht auch eine schöne Familie, ein schönes Umfeld, be happy verbindet und all das sozusagen wird sofort wieder getickt, wenn ich auf dieses Bild schaue.
Genau. Deswegen auch die Empfehlung, das nicht ins Schlafzimmer zu hängen, sondern möglichst irgendwo hinzuhängen, das Bild, wo ich möglichst häufig dran vorbeigehe und immer wieder drauf schaue und immer wieder diese positiven Gefühle wahrnehme, die ich in dem Bild habe, ja, um einfach dieses Bild wahr werden zu lassen oder die Inhalte des Bildes wahr werden zu lassen.
Ja. Ja. Und damit habt ihr eigentlich schon ein schönes Instrument,
ganz toll,
um sozusagen erst über die Rolle, die eigene Rolle, die eigenen Vorstellungen, das Drehbuch neu zu schreiben. Wenn man das Drehbuch neu geschrieben hat, vielleicht auch bildlich eine Fantasie zu entwickeln durch das Vision Board. Das sind, finde ich, schon sehr, sehr gute Instrumente, um aus dieser Zeit der Trennung ganz wertvoll in eine gesunde, ein gesundes, für sich erstmal neues Selbstwertgefühl, ein So-Sein hineinzukommen, um dann vielleicht auch eine neue Beziehung eingehen zu können. Mhm. Und nicht in die Falle zu tappen, das Alte genauso wieder fortzusetzen in der neuen Beziehung, wie man es vorher gemacht hat.
Ja. Ja. Ein Tipp, den man vielleicht noch an der Stelle geben kann, schreib dir auf, was dich als Person wertvoll macht. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du alle Erfolge aufschreibst, die du in deinem Leben so verbuchen konntest. Fang mit 100 an. Du musst dich gar nicht stressen. Schreib einfach 100 Erfolge, die du in deinem Leben erreicht hast, untereinander weg. Und ja, dann wirst du sehen, wie toll du bist und was du alles erreichen kannst in deinem Leben.
Finde ich wunderbar. Ich hatte es gerade letztens, dass wir über das Erfolgstagebuch gesprochen haben. Bin ich ein großer Fan von. Und dann sagte mein Gegenüber mir, ich bin doch gar nicht erfolgreich, ich habe doch noch nichts geleistet in meinem Leben. Ne, was soll ich denn da reinschreiben? Und deshalb, es geht nicht darum, dass man Hunderttausende von Euros, es geht nicht um Geld. Ne, löst euch von diesem Gedanken. Wenn das für euch Erfolg bedeutet, ist es das eine. Aber dann zu sehen, gleich die Antwort zu sehen, ich genüge ja nicht und ich kann nichts und ich habe noch nichts geleistet, sagt ganz, ganz viel. Und dann ist dieses Erfolgstagebuch, glaube ich, umso wertvoller. Zu schauen, sozusagen die kleinen Erfolge zu feiern. Ne, ich habe eine tolle Ausbildung gemacht. Ich bin künstlerisch unglaublich gut unterwegs und kann viele tolle Dinge gestalten. Ich habe mich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt, habe ein Studium angefangen, habe dies gemacht, habe guckt bei euch nach, sozusagen, was eure kleinen Erfolge sind. Die kleinen täglichen Erfolge. Und ein Erfolgstagebuch vielleicht auch täglich zu schreiben. Vielleicht erstmal das, was du gesagt hast, diesen Rückblick, was habe ich eigentlich im ganzen Leben, aber auch dieses tägliche. Jeden Abend sich hinsetzen und zumindest give me 10, an der Stelle würde ich sagen, 10 Erfolge des Tages aufzuschreiben und bewusst für euch aufzuschreiben. Tatsächlich schreiben, damit ihr seht, was ihr gemacht habt und was ein Erfolg an diesem Tag war. Dann ist dieses, ich genüge nicht, ich schaffe nichts, das wird sich schnell erledigen.
Ja. Und für mich wäre auch der Maßstab für Erfolg sehr, sehr niedrig. Also das Erste, was ich aufschreiben würde, wäre, ich atme. Mhm. Mehr ist ja gar nicht zu tun, um wertvoll zu sein, um erfolgreich zu sein.
Ich bin. Sein reicht.
Ja. Genau. Ich bin heute Morgen aufgestanden.
Ja.
Hey. Ich habe heute Morgen meinen Kindern ein Schulbrot mit in die Schule gegeben. Hey, mehr als 90% der anderen Eltern.
Ja, mit diesem, ich bin heute Morgen aufgestanden. Also meine tägliche Praxis ist es, da darf jeder Hörer, jede Hörerin drüber lächeln, ist, mich im Spiegel anzulächeln und mir einen schönen Tag zu wünschen und zu denken, dass dieser Tag ein guter Tag wird. Und dann ist erstmal ein Gedanke gesetzt. Dann gehe ich nicht mit schlechten Gedanken in diesen Tag hinein, sondern mit positiven Gedanken. Mhm. Schenk dir selbst ein Lächeln. Wenn du es nicht tust, wer soll es denn sonst tun? Also so, und es ist eine ganz, ganz einfache Methode, mit der du gut und ja schon fröhlich in den Tag startest. Und am Anfang ist das echt befremdlich. Mhm. Ne, ganz, du stehst vorm Spiegel und denkst dir, was tue ich da? Warum mache ich das? Ne, mach das mal 3 Wochen lang jeden Tag und dann wirst du es automatisch tun und du freust dich darüber. Und dann kannst du dir auch in dem Moment sagen, ja, ich mag mich auch, das darf man auch sagen. Und dann fängt der Tag gut an.
Mhm. Mhm. Ja. Wenn du dich morgens im Spiegel anlächelst, also wenn du die Lippen oder die Wangen hochziehst und dich angrinst, obwohl dir vielleicht gar nicht danach ist, und du machst das 2 Minuten lang, dann denkt dein Gehirn, du lachst und schüttet dann positive Hormone aus in deinen Körper und du fängst dann eben tatsächlich an zu lachen. Das ist ganz, ganz toll. Und wenn du das mit dem Lachen noch nicht so gut hinkriegst, dann kannst du auch anfangen, dich einfach täglich morgens vor den Spiegel zu stellen und einfach ha zu machen, wenn du es noch nicht so gut kannst mit dem Lachen. Und es einfach üben. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ein paar Minuten, jeden Tag 5 Minuten. Ha. Und du wirst sehen, es fällt dir immer leichter, ins Lachen zu kommen. Das und, übt.
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz wertvolles Tool, gerade für Krisenzeiten. Wenn ihr jetzt gerade vielleicht eine schwierige Situation habt, wo euch nicht zum Lachen zumute ist, das zu nehmen und zu denken, oh, ganz ehrlich, Leute, mir ist nicht zum Lachen zumute, macht es trotzdem. Mhm. Ihr werdet sehen, wie sich euer Mindset dadurch ändert. Es ändert sich.
Ja.
Macht es einfach. Probiert es aus und gebt uns gerne euer Feedback, wie sich das vielleicht nach 2-3 Wochen bei euch anfühlt, ob ihr eine Änderung in euch selber fühlt.
Mhm. Ja, genau.
Sehr wertvoll. Ja.
Was machen wir jetzt nach einer Trennung anders? Wie können wir uns neu ausrichten an der Stelle? Also ich glaube, der erste Schritt ist Akzeptanz, nicht? Also einfach annehmen, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Das heißt, ich muss das nicht gut finden, dass ich mich jetzt getrennt habe oder dass ich getrennt wurde. Mir muss das nicht gefallen. Nur du darfst es annehmen, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist und darfst aufhören, dagegen anzukämpfen. So, die Situation ist so, wie sie ist und dann wäre eben die Empfehlung, da einen Perspektivwechsel einzunehmen. Also du kannst dir zum Beispiel, und das ist auch eine Übung, die ich gerne im Coaching nutze, du kannst dir einen Brief aus der Zukunft schreiben, an dein jetziges Ich. Und du kannst dir darin erzählen, wie du deine Stärke wiedergefunden hast, wie du da durchgekommen bist, wie du an deinem Selbstwertgefühl gearbeitet hast, wann es dir wieder besser ging, wie lange es gedauert hat, warum es so lange gedauert hat und warum es genau in dem Moment besser wurde. All das kannst du dir aus der Zukunft an dein jetziges Ich schreiben. Ist auch eine tolle Technik, um so ein bisschen was zu erfahren über dich, was du glaubst, wie so eine Trennung abzulaufen hat an der Stelle.
Das, was du eben gesagt hast, mit sich selbst akzeptieren und sich einen Brief vielleicht zu schreiben als Methode, das zu nutzen, an das zukünftige Ich und sich das vielleicht ja auch in 10 Jahren mal anzuschauen. Es ist wirklich eine lustige Methode. Also so, die habe ich auch schon für mich genutzt. Ich kann sagen, sie funktioniert und es ist wirklich lustig, wenn man diesen Brief nach 5 oder 10 Jahren liest und dann sieht, was hat sich in der Zeit getan. Mhm. Welche Punkte sozusagen auf dieser Liste haben sich dann tatsächlich verifiziert und sind Wirklichkeit geworden in meinem Leben. Also ich kann euch sagen, bei mir klappt meine Liste und das klappt sehr, sehr, sehr gut. Und auch wenn man das in Zeiten schreibt, die nicht so wirklich gut sind, wo man sich denkt, oh, ne, das ist gar nicht so einfach, tut es mal ruhig. Genauso wie das Lachen vor dem Spiegel, das ist eine gute Methode. Und dieses, wir hatten es eben auch schon angesprochen zuvor, dieses, die Gefahr besteht immer, dass man doch in alte Muster zurückfällt, weil die doch sehr eingeübt sind. Und sich das gut zu vergegenwärtigen mit der Rolle, wir haben euch eben ganz viele Methoden schon zuvor genannt, die man nutzen kann als Tools, um Dinge bewusst zu machen und auch einen Veränderungsprozess damit einzuleiten. Ein anderer ist auch, dass man sich vielleicht auch aufschreibt, was man sich von der neuen Beziehung wünscht und wie man die gestalten möchte. Mhm. Ne? Möchte ich noch die Ehefrau sein oder der Ehepartner, in Anführungsstrichen der Arbeitsesel, der morgens zur Arbeit getrieben wird und abends nach Hause kommt, kaputt und sich vor den Fernseher setzt und einfach nur kaputt ist? Oder möchte ich doch mein Leben mit mehr Leichtigkeit gestalten? Und was bedeutet mit mehr Leichtigkeit? Heißt es, dass ich vielleicht mehr Homeoffice mache, ein bisschen entspannter dadurch bin, dass ich vielleicht meinen Arbeitsplatz sogar wechsle? Wenn ich Trennung mache, dann trenne ich mich vielleicht auch von allem und bringe auch da Veränderungen rein, weil ich an der Stelle einfach auch mehr Raum für mich haben möchte und auch mehr Freizeitaktivitäten in mein Leben holen möchte und wieder mehr Menschen und nicht nur mehr Arbeit. Oder wenn ich mir meinen neuen Partner, meine neue Partnerin angucke, was möchte ich denn da? Möchte ich jemanden haben, der mich griesgrämig abends begrüßt, weil wir den ganzen Tag gearbeitet haben? Oder möchte ich jemanden haben, der lacht und wir haben Spaß zusammen? Und was bedeutet Spaß haben? Bedeutet Spaß haben, wir gehen zusammen zum Sport? Bedeutet Spaß haben, wir kochen zusammen? Bedeutet Spaß haben, wir machen irgendwelche Aktivitäten draußen? Also ins Kino gehen, ins Theater gehen? Und überlegt es euch. Was ist euch an der Stelle wichtig? Wie möchtet ihr es gestalten?
Und da darf man sich, glaube ich, auch der Dinge bewusst werden, die nicht so gut gelaufen sind. Ich bin ja sonst eher ein Freund davon, die positiven Dinge anzuschauen, also ein Zielbild zu schaffen, für das es sich lohnt, eben loszulaufen an der Stelle. Und an der Stelle hilft es eben auch zu schauen, was war in der vergangenen Beziehung nicht gut für mich, um dann herzuleiten, wie ich in Zukunft vielleicht besser für mich sorgen kann und was ich verändern darf, damit eben die nächste Beziehung nicht den gleichen Weg nimmt und vielleicht auch das gleiche Ende nimmt wie die letzte. Also das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann an der Stelle, finde ich.
Also bei mir im Büro, ich frage ja ganz häufig nach und viele sagen ja zum Schluss, die letzten Jahre haben wir wie Brüderchen und Schwesterchen zusammengearbeitet, wie eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist jetzt nicht das, wie ich mir mein restliches Leben vorstelle. Und dann zu überlegen, was bedeutet das für mich eigentlich? Wenn ich diese Worte so benutze gegenüber einer dritten Person, da bin ich ja nun auch als Anwältin, sitze ich ja dann da. Und dann frage ich mich natürlich, was meinen die Menschen dann damit? Meinen sie, dass sie sich mehr körperliche Nähe wünschen, dass sie, was bedeutet das? Mehr Unternehmungen gemeinsam, das konkret werden zu lassen und auch sich dieses zulassen, es auch zu denken, ich wünsche mir da mehr körperliche Nähe und was bedeutet das denn vielleicht für mich? Also das macht Frust bei mir und Enttäuschung, wenn ich das da nicht habe, weil ich mich sonst nicht geliebt fühle, nicht zugehörig fühle. Da haben wir wieder diese Gefühle aus der Kindheit, die da sind. Was bedeutet da für mich Anerkennung und Wertschätzung? Ich möchte auch abends in den Arm genommen werden, wenn ich nach Hause komme und finde das schön, wenn der andere da auch für mich da ist. Der andere mag das vielleicht gar nicht, ne, weil er diese Nähe nicht ertragen kann. Und da sich zu überlegen, was ist mir wichtig, damit man dann an der Stelle vielleicht sich nicht die alten Muster gleich wieder an Bord zieht.
Ja, und auch dazu haben wir ja schon mal Podcast-Folgen gemacht. Also ich denke so an die 5 Sprachen der Liebe beispielsweise. Genau. Das sind ja alles so Dinge, derer darf ich mir bewusst werden, bevor ich mich in eine neue Beziehung stürze und vielleicht auch bevor ich bereit bin, eine neue Beziehung einzugehen. Viele Menschen glauben ja, dass eine neue Beziehung der beste Weg ist, eine alte zu vergessen und mit der alten klarzukommen und da einen Haken dran zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass eine Beziehung eben nicht aus Mangel heraus entstehen sollte, sondern aus einer Fülle heraus. Also indem ich mir vorher bewusst werde, wie möchte ich es haben, wie geht die Beziehung richtig und eben nicht aus einer Mangelsituation oder aus einem Mangelgedanken raus. Und dafür kannst du dir die Frage stellen, kannst du glücklich mit dir selber sein? Das heißt, wenn du alleine bist, ist das genauso gut, wie wenn du mit deinem Partner unterwegs bist oder mit einem potenziellen Partner unterwegs bist. Das heißt, geht das, kannst du das aushalten an der Stelle? Fühlt es sich gut an für dich, alleine mit dir zu sein? Das heißt nicht, dass du 24 Stunden, 7 Tage die Woche alleine sein musst oder sollst, sondern die Frage ist, fühlt sich das genauso gut an, wenn du alleine bist? Ja, das wäre mir wichtig, da mal reinzufühlen, wie es dir da geht.
Und an der Stelle reinzufühlen, möchte ich einen anderen Menschen deshalb, weil ich mich nicht ertragen kann alleine, und brauche ich den anderen an der Stelle, um Bedürfnisse zu erfüllen? Das Bedürfnis zuzugehören, was auch immer. Ne? Schaut da genau hin, weil wenn der andere euer Bedürfniserfüller wird, dann ist die Beziehung
schräg.
Nicht auf einer, ja, genau,
nicht sie auf
ist
Augenhöhe. Schräg.
Sie ist nicht auf Augenhöhe.
Genau. Ja.
Und dann arbeitet ihr euch da in einem Thema ab, das immer ohne ausgesprochen im Raum steht.
Ja.
Und ihr wisst es gar nicht. Also sich da bewusst machen, was ist da eigentlich in der Beziehung wichtig. Und eine Beziehung ist ganz wertvoll. Also nirgends lernt man sich so gut kennen, sich selber so gut kennen wie in einer Zweierbeziehung. Mhm. Weil da wird man, wenn man eine tiefe Beziehung führt, durch Gespräche und wie auch immer, ja sehr tiefe Themen in sich selber entdecken können, die sonst andere bei euch ja nicht wach machen.
Ja, genau. Also eine Trennung ist nicht das Ende, sondern eher der Beginn von was Neuem. Und wir haben uns bemüht, heute euch die ein oder andere Coaching-Übung mitzugeben, Denkanstöße mitzugeben, auf denen ihr mal rumdenken könnt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt und euch austauschen wollt zu diesen Inhalten oder wissen wollt, ob ihr alleine seid mit eurer Meinung, die ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle habt, dann meldet euch gerne, schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht oder was sich für euch gut anfühlt. Schreibt uns eure Gedanken, eure Fragen und schreibt uns gerne auch, welche Themen ihr euch für zukünftige Folgen wünscht. Also wir haben noch ein paar Dutzend Folgen im Köcher, haben wir festgestellt. Und natürlich ist es uns wichtig, dass wir auf eure Interessen, auf eure Fragen eingehen, und wir freuen uns über jede Zuschrift, die wir bekommen. Vielen Dank auch an der Stelle für all die E-Mails, die wir schon bekommen haben, für das tolle Feedback, was wir bekommen für unseren Podcast, den wir hier für euch gestalten. Und ja, wir freuen uns über jede E-Mail und jede Ansprache, die uns erreicht an der Stelle. Das war's für heute, oder?
Ja, das war's für heute. Ich denke, viele wertvolle Tipps für euch, für die Gestaltung eures Lebens.
Genau. Wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und für deine E-Mail und dein Feedback zu unserer Episode. Alle weiteren Infos findest du in unseren Shownotes und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Eine gute Zeit. Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.